Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen, liebe Freunde unseres Podcasts What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich unternehme mit euch heute einen Ausflug in die Welt der Kanzleien. Ob Magic Circle, Schlachtschiff oder kleine Boutique und auch in fast allen Praxisgruppen, so gut wie überall steht das Geschäft nach einer langen Boomphase nun unter Druck. Und klassische Cost-Cutting-Methoden funktionieren in der Welt der Kanzleien ja nur sehr eingeschränkt. Das lenkt den Blick auf digitale Tools, die angeblich Prozesse verschlanken und die Produktivität erhöhen. Ihr könnt euch bestimmt alle noch an Legal Tech erinnern, vor langer Zeit einmal ein Buzzword für Visionen von topmodernen Kanzleien. Heute aber geht es weniger um Hype, sondern um einen veritablen Praxistest. Können KI und Co. die Kanzleien wieder ertragsstärker machen? Das bespreche ich mit jemandem, der Kanzleien bei Digitalprojekten begleitet und dort sieht, was funktioniert und was nicht. Mein Gast ist Max Hoge, Direktor bei Wolters Kluwer in Deutschland. Hallo Max und herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wenn ich mit Leuten aus der Kanzleiwelt spreche, bekomme ich im Moment recht viele Molltöne zu hören. Die Rückgänge am M&A-Markt, im ECM-Geschäft, im DCM-Geschäft hinterlassen ja schon ihre Spuren bei den Kanzleien. Das kann man definitiv so sagen. Wie ist das bei dir? Teilst du diesen Eindruck?
Wie immer kommt es darauf an. Wir blicken natürlich auf ein breites Marktfeld von Großkanzleien zu Kleinstkanzleien, aber ja, tatsächlich hat sich etwas geändert. Die Kanzleien stehen vor Problemen, das ist nicht nur der Rückgang von M&A, fehlende Fachkräfte, nicht mehr gut ausgebildete Fachkräfte, da Quereinsteiger genutzt werden können, der Kostendruck, wie du ihn schon vorhin erwähnt hast, sowie erhöhte Arbeitsaufkommen durch immer weniger werdende Anwaltszulassungen steigern natürlich das Bedürfnis nach Automatisierung und da sind wir genau in dem von dir so schön genannten Passwort Legal Tech angekommen.
Heißt das, dass auch wirklich bei den, man kann ja nicht sagen, schlecht bezahlenden Kanzleien Fachkräftemangel herrscht? Man würde meinen, dass die bei ihren Bezahlungen immer noch genügend Leute gerade in die Backoffice- und Verwaltungsfunktionen bekommen, die sozusagen die händische Arbeit machen.
Gut, das kommt immer ein bisschen darauf an. Wir haben ja Andeutungen an dem Markt durch die steigenden Einstiegsgehälter von Junganwälten, dass natürlich ein gewisser Mangel an Nachwuchs herrscht. Sicherlich sind Großkanzleien in der Lage, höhere Gehälter zu bezahlen und so Mitarbeiter im Backoffice zu werben. Aber auch dort ist die Frage, wer verdient das Geld, während das Stundenmodell bei den Großkanzleien ja immer noch Einhalt oder im Tagesbereich normal etabliert ist, haben wir natürlich in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei kleineren Kanzleien, das Problem, irgendjemand muss ja die Arbeit erstellen oder die Arbeit erledigen, besser gesagt. Das heißt, wer macht die Zwangsvollstreckungsaufträge, wer schreibt die Rechnungen und so, sodass wir eine getrennte Sicht auf unterschiedliche Branchen haben müssen.
Wir haben ja auch noch ein weiteres großes Thema, das ist die Regulatorik, die in den letzten Jahren viele Prozesse zusätzlich in die Kanzleien reingetragen hat, Compliance angefangen, aber auch in viele anderen Bereiche. Ist diese Regulierungswelle jetzt einigermaßen durchgerauscht oder kommt da nach wie vor immer noch viel Zusatzarbeit auf die Organisation in den Kanzleien zu?
Gut, grundsätzlich, was sich unsere Regierung und andere Ministerien an Regulatoriken ausdenken, wird wahrscheinlich unerschöpflich sein. Das heißt, es wird sicherlich noch viel kommen, was genau das sein wird. Ich meine, wir gucken auf das Wachstumschancengesetz zum 01.01.2025, das die digitale Erstellung von Rechnungen und die digitale Übertragung von Rechnungen vorschreibt. Hier ist natürlich auch interessant, wie Softwareanbieter, wie wir natürlich damit umgehen. Wir sitzen in den Startlöchern, brauchen natürlich noch mehr Informationen, wie genau sich dieser Weg darstellt. In großen Einheiten hat man natürlich die Möglichkeit, entsprechendes Personal einzustellen. Das heißt, große Compliance-Abteilungen in Unternehmen sind ja bekannt. Wenn wir jetzt auf kleinere Einheiten gucken, müssen die das nebenher machen. Wenn man allein auf die Datenschutzgrundverordnung schaut und das Fristendenken von Anwälten, sind nicht alle rechtzeitig vorbereitet gewesen. Das Gleiche gilt für Geldwäschegesetze, You name it, also in den Bereichen hängt es ganz stark von den Organisationen drauf an, inwieweit man sich rechtzeitig um etwas kümmert und wie es auch umgesetzt wird. Und da ist auch wieder ein Punkt, wo man sagt, okay, entweder man macht selbst oder man lagert es aus oder man automatisiert gewisse Prozesse.
Das wollen wir hier hauptsächlich über die Lösung sprechen, nicht so sehr über die Probleme, die wir jetzt gerade benannt haben. Beim Thema Lösung sind wir natürlich bei der Digitalisierung. Du hast vorhin das Wort Legal Tech schon selber eingeworfen. Ich kann mich erinnern, ungefähr 5 Jahre ist es her, da war Legal Tech ein Riesenhype. Meine Meinung als jetzt nicht Kanzleimitarbeiter ist, dass es so von außen betrachtet so richtig viel nicht gebracht hat in den Kanzleien, also richtig viele Änderungen, Produktivitätssteigerungen sich da nicht ergeben haben. Täusche ich mich da oder ist das ein richtiger Eindruck?
Auch da kommt es wieder darauf an, auf was für ein Feld wir schauen. Ich meine, wir sehen natürlich Anbieter auf dem Markt, die vollautomatisiert Klagen gegen zum Beispiel Fluggastrecht durchsetzen. Aber wir sehen natürlich auch im kleinen Bereich Änderungen. So kann ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen und vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich saß vor ewigen Zeiten, als Legal Tech gerade aufkam, bei einem älteren Rechtsanwalt, der gesagt hat, er diktiert noch mit Bändern. Und das Thema war Spracherkennung zu dem Zeitpunkt. Die Spracherkennung wurde installiert. 2 Tage später hatte er auf seiner Website stehen, wir nutzen Legal Tech zur Verbesserung der Mandantenqualität. Also wo fängt's an, wo hört's auf? Ich meine, das Feld Legal Tech bietet ein gigantisches Spektrum von für kleine Einheiten bis halt hin zur großen Einheit. Die Frage ist immer nur, brauche ich Legal Tech immer und überall oder habe ich es fallbezogen? So haben wir natürlich mit den Autobauern, die verklagt werden wegen irgendwelchen Dieselabgasskandalen, natürlich gigantische Fluten von Klagen, die natürlich immer nach dem Schema X oder Schema Y gehen, wo sich ein Legal Tech Programm oder Programme, die in Kombination zusammenstehen, äußerst rentabel darstellen, da natürlich die Frage ist, muss ich tausende Klagen händisch machen oder automatisiert darzustellen? Und da ist die Frage, wie setze ich es ein und wie setze ich es richtig ein? Die Frage ist auch, passt es in meinen Arbeitsablauf? Und wenn ja, welche der ganzen unterschiedlichen Ausprägungen von Legal Tech passen zu mir?
Wie sieht es denn bei Kanzleien aus, die, ich sag mal, einzigartige Transaktionen oder Probleme bereiten? Ein IPO, eine M&A-Transaktion, eine Finanzierung, eine Schiedsgerichtsklage und so weiter, die man nicht automatisieren kann. Hat in solchen Kanzleien Legal Tech auch eine Produktivitätssteigerung verursacht?
Gut, ich kann jetzt natürlich nicht in den Einzelfall blicken, weil jede Kanzlei nutzt es anders. Ich denke mal, bei Kanzleien mit gigantischen Volumina an Daten, die ausgewertet werden müssen, hat natürlich Legal Tech im Rahmen der Data Extraction einen großen Vorteil. Das heißt, muss ich mir 25.000 Seiten händisch durchsuchen oder habe ich ein Tool, das es zusammenfasst, um mir einen gewissen Überblick zu verschaffen? Habe ich die Möglichkeit, durch die Data Extraction auf die wichtigsten Teile in Schriftsätzen zuzugreifen, auf wichtigste Dokumente, diese schnell zu finden? Weil das eine ist, dass ich jetzt ich sage jetzt mal, wenn wir einen Currywurstladen verkaufen wollen, jedes Mal mir Anmarker in einem Text ist, wo wird der Currywurstladen entsprechend benannt oder suche ich einfach nur in einer indizierten Volltextsuche mit vielleicht einer GPT-Anwendung, dass ich sage, alles bitte im Zusammenhang XYZ, gib mir das, damit ich das dann halt später weiterverarbeiten kann. Das ist natürlich auch Legal Tech, weil wir reden ja über die Digitalisierung von juristischer Arbeit. Wenn wir es ganz herunterbrechen. Das heißt, Legal Tech dient ja der Optimierung, der Automatisierung, Neugestaltung von Arbeitsabläufen für die Effizienzerweiterung oder halt auch die Qualitätssteigerung. So dass wir natürlich nicht nur von dem großen ChatGPT, alles wird von alleine geschrieben, sondern halt auch in den Einzelbestandteilen sehen können, wo wir Hilfe entsprechend finden können anhand von Technologie.
Gibt es prominente Teile dieses Legal Tech Hypes aus der Vergangenheit, wo sich die hohen Erwartungen, die Visionen nicht erfüllt haben, wo der Praxistest nicht bestanden wurde?
Ich nehme mal an, dass die ein oder anderen Ideen auch an dem Markt gescheitert sind. Ich glaube, die größere Frage, die wir uns hier stellen sollten, ist, was gibt es auf dem Markt, was wird sich durchsetzen, wenn wir auf Hypes gucken. Wir haben natürlich viele unterschiedliche Unternehmen, viele, die das Gleiche anbieten. Ich nehme mal stark an, da wird es zu Konsolidierungen kommen. Und die Frage ist ja, brauche ich es später oder wird es sozusagen als Vorschuss in den Markt gegeben und jemand anderes übernimmt es. Wir haben ja schon die ersten Legal Tech Unternehmen, die von Unternehmen gekauft wurden, um sie direkt zu implementieren. Das heißt natürlich, man muss halt schauen, in welche Richtung das läuft. Jeder sieht natürlich Vorteile in Bereichen. Notare sehen es anders als Rechtsanwälte. Die forensischen Anwälte arbeiten natürlich anders als die beratenden Anwälte. Das heißt, irgendwo wird alles eine Existenzberechtigung haben. Ein großes Scheitern von einem Legal Tech einer Legal Tech-Idee fällt mir jetzt so nicht ein. Aber es gibt viele Beispiele von Legal Tech, die sich tatsächlich in der Praxis dann bewährt haben.
Wo siehst du denn jetzt aktuell die größten Problemlösungspotenziale durch Digitalisierung? Bei welchen Prozessen und welchen Abteilungen sind jetzt gerade Tools am Markt oder kommen neu an den Markt, die wirklich einen Unterschied machen können?
Gut, alles, was nicht wertschöpfende Arbeit ersetzt, das heißt, das reine Kopieren von links nach rechts, heißt das von irgendwelchen Mandantenfragenbogen, die übertragen werden oder irgendwelche Daten, die importiert werden können. Das klingt immer alles ein bisschen einfach. Im Endeffekt, das, was dahinter steht, die Daten müssen irgendwo eingelesen werden, in den richtigen Feldern sein und, ist natürlich der technologische Ansatz. Aber vor allem der Fachkräftemangel in den Gesprächen, die ich führe, führt dazu, dass man sagt, okay, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern und die kann ich nicht dafür nutzen, um Prozesse durchzuführen, die eigentlich automatisiert gehören. Das heißt, das wird ein großes Thema sein. Genauso wie die Dokumentenerstellung, dass man sagt, okay, ich will es nicht selbst schreiben lassen, aber ich will anhand meines Wissens, das ich über die Jahre angehäuft habe, in der Lage sein, neue Schriftsätze zu erstellen, beziehungsweise aus dem Wissen meiner Kanzlei diese zu erstellen. Das heißt, alles in diesem Rahmen von, wie kann ich schnell Informationen erhalten, wie kann ich diese schnell übertragen und wie kann ich diese schnell weiterverarbeiten.
Jetzt haben ja gerade die großen Kanzleien einen enormen Unterschied in der Wertschöpfung, die ein Partner leistet, im Vergleich zu einer Backoffice-Kraft. Und jede Partnerstunde, die abgerechnet werden kann, ist richtig viel Geld wert bei den großen Kanzleien. Setzen diese neuen Lösungen eher da an, bei in Anführungszeichen günstigere Arbeit Produktivitätssteigerung zu erzielen, sprich im Backoffice? Oder gibt es da auch Lösungen, die dazu führen können, dass der Partner mehr freie Hand hat und am Ende des Tages mehr Stunden seinen Mandanten in Rechnung stellen kann?
Na gut, am Ende des Tages hat ein Tag nur 24 Stunden und man kann diese nur begrenzt abrechnen. Die Frage ist ja, ob man einen Pitch gewinnen kann, indem man sagt, ich nutze Legal Tech und bin in der Lage, etwas in einem zeitlichen Rahmen zu liefern oder zu einer gewissen Kostenstruktur. Weil wenn wir jetzt über Automatisierung sprechen, zum Beispiel wenn wir in der Dieselabgasaffäre schauen, sind es ja vielleicht 10, 15, 20 unterschiedliche Fälle, aber tausende davon. Und die Konstruktion ist ja ähnlich. Die Frage ist, welcher Motor, welches Baujahr, wo befinden wir uns? Da muss man natürlich gegebenenfalls einmal ordentlich nachdenken, wie ich den Prozess mache und habe ja dann Folgekosten im Zweifel, die Gerichtskosten oder irgendwelche Verfahrensgebühren oder sonst was betrifft, wo man sagen kann, okay, wir sind in der Lage, diese Massen Anklagen durchzuführen für Produkt oder für Preis X. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht mehr die Stunde, die abgerechnet wird, sondern ein Projektpreis. Dann man sagt, wir nutzen Legal Tech. Da ist wieder die Frage, brauche ich diese Legal Tech Infrastruktur insgesamt immer, die darauf wartet, dass ich ein Mandat habe, oder brauche ich erst das Mandat, um dann dieses Legal Tech darauf anzupassen? Das ist dann quasi der zweite Schritt, der dann natürlich auch heiß diskutiert wird. Jeder Legal Tech Anbieter sagt natürlich, man sollte es haben, weil besser haben als brauchen. Wenn man es natürlich betrachtet in den Einzelfällen, kann man natürlich auch sagen, ich brauche die Lösung dann, wenn ich weiß, wie ich ein Problem zu lösen habe. Ich muss bloß auf die Ressourcen, auf das Wissen von Dritten, beziehungsweise das Wissen in-house entsprechend zugreifen zu können.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, was du sagst, Festpreis oder kostengünstig anbieten. Wir kriegen ja mit, dass es schon einen gewissen Trend gibt, dass Großkonzerne, Großkunden im Moment dabei sind, Teile der Rechtsberatung gerne wieder inzusourcen, um die externen Beratungskosten zu reduzieren. Um sich dem entgegenstellen zu können, braucht man ja sehr günstige, sagen wir, Preise oder Kostenstrukturen, auch auf Senior-Ebene. Und du sagst, dass da eine gute Legal Tech-Infrastruktur einem auch widerstandsfähiger macht?
Kommt wie immer auf das Feld drauf an, ne? Also im Rahmen von Massenverfahren sicherlich, wenn man eine gut geölte Maschine hat, die läuft dann einmal durch. Das heißt, man hat natürlich immer noch die Stunden, die gearbeitet werden müssen, allerdings in einem kalkulierbaren Bereich. Das heißt, wie das dann im Einzelnen ausgestaltet ist, weiß ich natürlich. Wir müssen halt immer schauen, wie man etwas einsetzt. Und das ist immer die große Frage.
Andere Frage ist ja, wie intensiv die Kanzleien das Thema Digitalisierung jetzt wirklich angehen. Hast du da im Moment vielleicht eine Einschätzung für uns, wie weit oben dieses Thema auf der strategischen Agenda von Kanzleien steht, vielleicht auch im Vergleich zu den Jahren davor?
Und Digitalisierung ist ja, seitdem das BEA das dritte Mal verschoben wurde, so ungefähr, ist ja ein einhelliges Thema für alle. Digitalisierung ist halt nicht nur die Darstellung der Papierakte digital, sondern halt auch die Prozesse drumherum. Ich glaube, dass ein Großteil der Kanzleien den ersten Schritt gewagt haben, um zu sagen, dass sie wenigstens eine Hybridlösung haben. Das, was sie im Papier haben, haben sie auch digital vorliegen. So, jetzt ist die Frage, wie verarbeite ich diese weiteren Arbeitsabläufe? Wie gehe ich mit den weiteren Arbeitsabläufen um? Das heißt, kann ich alles digital abbilden. Wir sind natürlich im Gespräch auch mit großen Einheiten, die sagen, okay, wir haben jetzt eine Software im Einsatz, wie nutzen wir die richtig, damit wir halt noch effektiver, noch digitaler arbeiten können. Das heißt natürlich auch die Frage, zum Beispiel, wenn wir jetzt Forderungs- und Mahnwesen große Kanzleien anschauen, wie kriege ich das? Ich kriege 5000 Akten für Forderungs- und Mahnwesen. Ich will, dass die automatisch eingelesen werden, die Akten werden angelegt. Ich möchte, dass Fristen notiert werden und am Ende möchte ich auf den Knopf drücken, dann geht das Aufforderungsschreiben drauf. 2 Wochen später drücke ich auf Mahnbescheid für die, die sich noch nicht geäußert haben und dann im Endeffekt geht es dann halt in die Klage für die, die immer noch nicht bezahlt haben. Und das in einer vollautomatisierten Art und Weise. Das ist natürlich das, sagen wir mal, die Kür von allem. Ich nehme mal an, wie das Pareto-Prinzip immer ist, 80% der Kanzleien haben noch große Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung, während 20 schon ziemlich gut aufgestellt sind in der Hinsicht. Und es wird für alle genug zu tun geben, habe ich so das Gefühl, weil mit jeder neuen Gesetzesänderung, die halt mehr Regulatorik in den Markt bringt, natürlich immer mehr auf technologische Dienstleister beziehungsweise auch auf digitale Abläufe abgezielt werden muss, da der Tag, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, nur 24 Stunden hat und wenn die Fachkräfte nicht da sind, um das abzuarbeiten, muss der Technologie helfen.
Bei der Technologie hat man natürlich immer einen ordentlichen Implementierungsaufwand, der ja natürlich keiner gerne mitnimmt. Jetzt haben die meisten Kanzleien schon in irgendeiner Form Legal Tech im Einsatz. Wenn die jetzt weiter voranschreiten wollen, neue Tools einführen, ihre alten verbessern, ist es so eine Art dauerhafter Implementierungsaufwand, mit dem sich die Kanzleien anfreunden müssen? Oder ist es doch mittlerweile so gut eingespielt, dass das kein großes Thema mehr ist, die Implementierung?
Tja, alles, was neu ist, ist problematisch. Wie implementiere ich etwas? Das ist diese klassische Frage zum Change Management. Es ist ja nicht nur, dass jemand die Entscheidung trifft und dann wird es gemacht und alle salutieren und es geht los. Es ist ja auch die Frage des Abholens, des Angstnehmens, der richtigen Beratung. Das heißt, man kann natürlich sich auf jemanden stützen, der meint, ja, ich implementiere das und das geht furchtbar in die Hose, einfach nur, weil gewisse Grundregeln nicht beachtet werden. Das erste ist natürlich immer die Kommunikation intern. Dann erfüllt das Produkt die Erwartungen, die ich habe. Das heißt, man hat eine entsprechende Beratungsleistung. Und natürlich auch, helfe ich dabei gegebenenfalls mit Tipps, was sich bewährt hat aus der Praxis, eine entsprechende technologische Infrastruktur in Form von Servern, Rechenzentrumskapazitäten und darzustellen. Weil die große Frage, die wir uns ja immer so stellen, ist, was macht man denn für ein Preisschild dran? Ich sage immer, jeden Euro, den man vorne reinsteckt, den spart man sich hinten 3-4-fach, weil man einfach, sage ich mal, die Zeit und natürlich auch das Geld in die Implementierung von Technologien gesteckt hat und hinten raus dann weniger Probleme hat. Aber auch da ist halt immer, guter Rat ist teuer, schlechter Rat ist unbezahlbar. Deswegen muss man da halt natürlich immer gucken, dass man den richtigen Partner hat, dem man vertraut, dass ein solches Projekt auch umgesetzt werden kann in allen Facetten. Nicht nur der reine Verkauf ist wichtig, sondern auch, sage ich mal, der Hinweis, worauf man achten muss, um ein Produkt richtig zu platzieren im Unternehmen. Das ist natürlich in kleinen Einheiten, wo man flache Hierarchien hat, vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man hunderte von Personen auf einen gewissen Prozess einschwört.
Jetzt müssen wir natürlich noch über künstliche Intelligenz sprechen. Wird das, lieber Max, ein Gamechanger auch für die Digitalisierung von Kanzleien?
Es wird eine neue Herausforderung, glaube ich, aber eine Herausforderung, vor der wir keine Angst haben müssen. Die Frage ist für jede Kanzlei, was, oder für jedes Unternehmen, was will ich mit KI erreichen? So, manche Kunden, die sagen, ich will eigentlich nur intelligente Textbausteine, die mir dabei helfen, Dokumente zu erstellen. Andere sagen, naja, wir erstellen so viele Dokumente, ich brauche eine Software, die erstellt mir den ersten Wurf meines Schriftsatzes und da arbeite ich dran, dass ich nicht von A bis Z alles entsprechend bearbeiten muss. Dann gibt es andere, die sagen, ich will vollautomatisiert Aktenabläufe darstellen. Dann gibt es andere, die sagen, was will ich denn organisationstechnisch? Das heißt, ich habe keine Fachkräfte. Ich muss denen ja irgendwie automatisiert sagen, was sie zu tun haben mit einer entsprechenden Checkliste, die im Hintergrund sagt, ja, ist erledigt, ja, es ist nein erledigt. Wir haben da eine ganz große Bandbreite von der Vision an sich. Ich persönlich sage, dass Legal Tech eine coole Chance für alle ist in einem Markt, wo die Arbeit immer mehr wird, immer komplizierter wird und die Anzahl der Berufsträger und Berufsträgerinnen sich reduziert. Einfach nur, weil, sagen wir mal, die Boomer irgendwann mal in Rente gehen und immer weniger junge Leute sich entscheiden, tatsächlich Anwälte zu werden. Auch müssen wir uns der Herausforderung stellen, dass auch die Boomer in den Sekretariaten und in den Assistenzen mit all ihrem Wissen rund um Anwaltskanzleien und deren Abläufe in Rente gehen. Und das heißt, wir kommen an Legal Tech nicht vorbei. Was es am Ende wird, ist das große Fragezeichen, mit dem sich alle beschäftigen. Wenn wir es wüssten, hätten wir die Technologie natürlich schon stehen. Aber wenn man sich den Siegeszug des Internets, der Siegeszug von Computern und Co. anschaut, wird vieles sich in der Cloud wiederfinden. Das heißt, auf externer Hardware einfach nur, weil irgendwann die Herausforderungen und die Komplexitäten an IT und natürlich an den Infrastrukturen in den Kanzleien vor Ort vielleicht gar nicht mehr dargestellt werden kann. Das heißt, das Thema Cloud, Journey to the Cloud, was ja auch in aller Munde ist, wird weiterhin alle auch im Rahmen von KI weiter beschäftigen und herausfordern.
Baut ihr KI-Wendungen bereits in eure Tools ein?
Tatsächlich als Innovationsträger, man sieht es ja auch immer wieder bei uns auf der Website, über unsere ganzen Business Units hinweg ist KI das große Thema. Das bedeutet natürlich, dass wir mit Dritten arbeiten, die ihre Expertise da haben und natürlich auch zum Teil die Expertise und die Programme intern haben. So kann ich das mit einem Ja beantworten. Und auch hier, wenn ich so ein bisschen auf die Roadmap schaue, glaube ich, werden wir viele Funktionen haben, die unseren Kunden sehr viel Spaß machen werden und natürlich auch helfen werden.
Sind diese KI-Upgrades jetzt schon marktfähig oder noch im Projektstadium?
Teils, teils. Wir müssen ja immer was für morgen haben und für übermorgen. Das heißt, manche Implikationen sind einfacher durchzuführen als jetzt, sage ich mal, tiefgreifende Dinge. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir automatisiert irgendwelche Datenbanken anzapfen wollen, um dabei jemandem zu helfen, eine Auswertung zu machen, oder wir sagen, wir wollen einfach nur Daten von links nach rechts schieben und das in einer automatisierten Seite, sind das natürlich unterschiedliche Aufwände und unterschiedliche Komplexitäten, die natürlich dann auch auf, sage ich mal, die einzelnen Benutzergruppen reduziert werden müssen, weil mit Kanonen auf Spatzen schießen hat noch niemandem geholfen. Das heißt, wir haben beides für die kurzfristige Hilfe, aber auch auf the long run Themen, die dann auch im Laufe des, also im Ende des Jahres und auch im Laufe des nächsten Jahres kommen werden. Und wir freuen uns da auch schon drauf.
Du hast jetzt bei vielen Antworten recht differenziert geantwortet und oft auch gesagt, es kommt natürlich darauf an, mit wem man zu tun hat. Aber mein Job ist natürlich da auch ein bisschen nachzuhaken und dich ein bisschen in die Enge zu treiben. Hand aufs Herz. Auch mal ganz konkret, in welcher Weise glaubst du ganz persönlich denn, wird KI die Art verändern, wie Kanzleien sich organisieren und wie Rechtsberatung stattfindet?
Tja, ich glaube, das große Thema der nächsten Jahre wird Automatisierung sein. Und wie ich es schon eingangs gesagt habe, die wertschöpfenden Tätigkeiten schneller durchzuführen und nicht wertschöpfende Tätigkeiten komplett zu automatisieren. Das wird zu einem Freischlagen von Zeit führen, was dazu führen kann oder sollte, dass man sich intensiver mit Problemfeldern betrifft, das heißt, wirklich forensische Tätigkeiten oder wirkliche Beratungsleistungen durchführen zu können und gegebenenfalls zu sagen, ich habe einen Flow, einen Cashflow, der halt aus diesen Automatisierungen resultiert, der mir in meiner Arbeit es ermöglicht, natürlich ein bisschen freier zu sein und nicht unter diesem klassischen Projektdruck zu stehen. So, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, ob die Kanzleien sich darauf einlassen werden und bereit sind, einen Preis dafür zu zahlen, wird sich zeigen. Es gibt immer 20%, die vorne rausstürmen und sagen, ich hätte es gerne gestern gehabt, tolle Idee. 80%, die sagen, das gucke ich mir erstmal an. Lass mal die jungen Wilden das machen und wenn es dann soweit ist, machen wir das auch. Aber im Großen und Ganzen wird sich alles um Automatisierung drehen und auf die Vereinfachung und, sag ich mal, die schnelle Abarbeitung von nicht wertschöpfenden Prozessen.
Jetzt stellen sich natürlich richtigerweise auch Sicherheitsfragen bei den Kanzleien. Das ist ja ein hochsensibles Geschäft. Immer bei KI- und Cloud-Anwendung ist ja die Frage nach der Datensicherheit, nach der Penetrationssicherheit dieser Datenpools oder dieser Prozesse oben in der Cloud. Wie sicher sind denn die digitalen Backbones für Kanzleien vor Hackerangriffen, Ausspähaktionen oder Ähnlichem?
Tja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ich glaube, jeder, der sagt, hundertprozentige Sicherheit ist möglich, der übertreibt, sagen wir es mal so, oder versucht ein Produkt besonders gut zu verkaufen. Man kann natürlich es den Leuten immer so schwer wie möglich machen. Auch hier ist es immer eine Frage des Preises und der Geschwindigkeitseinbuße. Je mehr Sicherheit man hat, desto langsamer wird man, weil E-Mails kommen erst durch irgendwelche Prüfungen an, irgendwelche Dateien werden immer einmal durchgelesen von irgendwelchen Virenscannern und Co., bis sie geöffnet werden und. Das heißt, man muss ein Mittelmaß finden. Die perfekte Sicherheit wird es nie geben. Es gibt natürlich überwachte Infrastrukturen, die sind immer, sag ich mal, sicherer im Vergleich zu nicht überwachten Infrastrukturen. Das hat was von Microsoft Windows Updates zu tun. Das hat irgendetwas von dem Schließen von Sicherheitslücken von den Softwareanbietern selbst zu tun. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie gehe ich in der Kanzlei mit dem Thema Datensicherheit um. Das heißt, nicht nur habe ich eine Datensicherung, sage ich mal, die irgendjemand vielleicht dann, wenn man noch On-Premise-Software hat oder Hardware hat, den sagen wir mal, die Festplatte einmal die Woche abzieht, sondern auch öffne ich Daten von einem USB-Stick eines Mandanten einfach so oder habe ich einen Virenschutz davor gestellt, das habe ich Adminrechte auf meinen Computern. Wie gehe ich mit merkwürdigen E-Mails um? Lösche ich sie im Zweifel oder sage, okay, dann öffnen wir es mal und gucken, was passiert, und man hat das Problem. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Tools, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweise, sehr viele Anbieter dafür. Dafür gibt es spezialisierte IT-Sicherheitsfirmen, dafür gibt es IT-Hardware-Partner, die natürlich auch gucken müssen, passt diese Form der Sicherheit bei dem Kunden. Im Endeffekt 90% der Probleme entstehen vor dem Computer, das heißt Unachtsamkeiten nach einem langen Tag oder fehlendes Wissen, wie man mit Daten umgeht, das sind die größten Einfallstore in meinen Augen. Natürlich, je mehr wir in Managed Service Umgebungen haben, desto unwahrscheinlicher wird es, weil man halt auch den Leuten die rechte Intelligenz zieht, diese Probleme zu haben. Und natürlich mit jeder neuen Technologie macht man es natürlich Hackern schwierig. Aber wenn jemand an Daten kommen möchte, ich weiß nicht, ob es das perfekte System gibt. Es gibt immer nur Systeme, die besonders sicher sind und welche, die es nicht sind.
Das war jetzt eine heikle Frage, aber ich finde, die hast du auch sehr differenziert und kenntnisreich beantwortet, wo, glaube ich, jeder auch für sich den richtigen Teil der Antwort rausziehen kann. Lieber Max, ich fand, das war eine extrem interessante Tour, auf die du uns hier mitgenommen hast, durch die Welt von Legal Tech, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz im Bereich der Kanzleien. Das Thema ist relevant, das haben wir ja zu Beginn des Podcasts besprochen, und ich glaube aber auch, dass sich da tatsächlich einiges bewegt, wenn ich dich richtig verstehe. Auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast, und cool, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen in unserer heutigen Podcast-Folge auch die ein oder andere Anregung bekommen habt. Das Wochenende ist ja eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Endspurt ins Wochenende und auch schon mal schöne Osterferien an dieser Stelle, wo auch immer es euch hinziehen wird. Bis bald wieder bei WhatsApp Corporate Finance, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com